Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es um Gewalt an Frauen und Mord. Das kann belastend und retraumatisierend sein. Falls du dir nicht sicher bist, höre diese Folge nicht allein oder suche dir eine andere unserer spannenden Folgen aus.
Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ist der 1. Februar 2014 in Göppingen. Tagsüber scheint viel Sonne, am Abend regnet es leicht. Es ist schon länger dunkel, kurz vor 21 Uhr, da knallt es mehrmals im Göppinger Rubensweg. Ein Auto brennt. Ein Nachbar eilt auf die Straße und versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Auf der Leitstelle gehen zeitgleich mehrere Notrufe ein. Kurze Zeit später kommt die Feuerwehr und löscht. Blaue Lichter zucken unruhig über die Fassaden im Rubensweg. Auf dem Dach des ausgebrannten weißen Peugeot stehen zwei Weinflaschen. Neben dem Fahrzeug entdeckt ein Feuerwehrmann eine Frau. Sie ist tot, mit deutlichen Verbrennungsspuren. Ihr hört Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse, und mein Name ist Valerie Zöllner. Heute hört ihr nicht nur eine neue Stimme, die Podcast-Folge an sich wird auch etwas anders verlaufen als sonst. Der Fall, um den es heute geht, ist ein Femizid. Und da der Begriff Femizid heute immer wieder fallen wird, erklärt meine Kollegin Amelie Schröer uns kurz, was das eigentlich ist.
Beziehungstat, Ehestreit, Familiendrama. Bereits 1976 definiert die Soziologin Diana Russell Femizide. Die Tötung einer Frau durch einen Mann, weil sie eine Frau ist. Seitdem wurde der Begriff Femizid durch verschiedene gesellschaftliche und wissenschaftliche Einflüsse weiterentwickelt. 2023 empfahl die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt, nachdrücklich den Begriff Femizid im deutschen Sprachraum zu etablieren. So soll die Verharmlosung von geschlechtsspezifischer Gewalt verhindert werden. Wichtig ist, nicht jeder Mord an einer Frau ist ein Femizid. Ausschlaggebend ist das Motiv des Täters.
Der Täter aus unserem heutigen Fall heißt Herwart S. Salopp und gesellschaftlich beschönigend könnte man sagen, Herwart S. kann nicht so gut mit Trennungen. 6 seiner 7 Ex-Partnerinnen droht er an, sie umzubringen. Eine davon tötet er am 1. Februar 2014. Ich habe lange überlegt, wie ich von diesem Femizid in Göppingen erzählen möchte. Eigentlich würde ich so viel lieber über die Ermordete sprechen. Darüber, dass sie sehr unternehmungslustig und hilfsbereit war, immer das Gute im Menschen gesehen hat. Darüber, dass sie 2 Töchter hatte. Jedenfalls hat sie so ihr Ex-Mann beschrieben und leider weiß ich auch nicht viel mehr über sie. Nicht einmal ihren Namen. Und deshalb werde ich sie in dieser Folge Lena nennen. Aber um das Grundproblem des heutigen Falls zu klären, müssen wir uns an der Tätergeschichte entlanghangeln. Denn wie schon angeteast, hat Herwart S. eine Vorgeschichte. Und warum die wichtig ist, erklärt eine meiner 2 Gesprächspartnerinnen sehr, sehr gut. Ihr Name ist Christina Klemm und sie ist Fachanwältin für Familien- und Strafrecht. Eigentlich spreche ich mit ihr erst in der 2. Folge. Aber ich möchte sie hier schon kurz zu Wort kommen lassen.
Ich sage immer, und das ist ein sehr böser Satz, dass Männern selten so wenig geglaubt wird, wie wenn sie ankündigen, ihre Frau zu töten. Und tatsächlich, das wird nicht ernst genug genommen. Ja? Diese ganzen Drohungen oder auch das Stalking, das überall Auflauern, dieser unbedingte Willen der Vernichtung, ja? Das haben wir tatsächlich in vielen Fällen schon vorher. Und da muss massiv reagiert werden, weil sonst kommt es eben zu einer immer weiteren Steigerung, die auch in ganz kurzer Zeit passieren kann. Und dann kommt es eben zu diesen Tötungsdelikten.
Am 3. September 2014 eröffnet Richter Guggenhahn am Landgericht Ulm den Strafprozess wegen Mordes gegen Herwart S. Herwart ist Mitte 50, schlank, etwa 1,80 groß. Stirnglatze und dazu ein Ziegenbart. Doch bis Herwart 2014 auf der Anklagebank im Ulmer Landgericht sitzt, wird noch einiges passieren. Mit meiner Kollegin Karin Tutas möchte ich mir Herwarts Vorgeschichte genauer anschauen. Karin hat den Prozess damals live im Landgericht Ulm für die Südwestpresse verfolgt. Hallo Karin.
Hallo Valerie.
Karin, erinnerst du dich noch an die Gedanken und Gefühle, als du damals am ersten Prozesstag im Gericht saßt?
Ja, ich war natürlich neugierig, was da für ein Mensch auf der Anklagebank sitzt, der zu solch einer schrecklichen Tat fähig ist. Da waren auch die beiden Töchter der Ermordeten, die als Nebenklägerinnen da waren. Und es war sehr bedrückend zu spüren, wie sie unter den Geschehnissen litten. Sie hielten sich an den Händen, als der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt wurde. Das ging schon unter die Haut.
Hat sich das Gefühl im Laufe des Prozesses bei dir verändert? Und wenn ja, in welchen Momenten?
Ja, es wurde eigentlich immer beklemmender, je mehr grausige Details dieser Tat zutage kamen. Das war oft schwer zu ertragen. Erschüttert hat mich irgendwann diese Anzahl der gewaltsamen Übergriffe des Angeklagten gegenüber früheren Partnerinnen. Da wurde mir eigentlich klar, das war ein Mord mit Ansage. Und dann fragt man sich, warum musste es so weit kommen?
Und dann wollen wir uns tatsächlich mal den Täter genauer anschauen. Herbert S. ist ja Anfang der 1960er geboren. Sein Vater ist Mechaniker, die Mutter Hausfrau. Er hat zwei Schwestern und die leben als Familie in sozial eher einfachen Verhältnissen. Karin, was wissen wir denn noch über so die ersten Jahre des Täters?
Da ist eigentlich wenig aktenkundig, kam auch nicht so viel zur Sprache im Prozess. Der Mann wurde altersmäßig eingeschult, besuchte Grund- und Hauptschule. Dort wiederholte er eine Klasse und verließ die Schule dann nach der 8. Klasse ohne Abschluss.
Also ein paar Probleme in der Schule. Ich habe auch gelesen, die Gesellenprüfung, die er damals machen wollte, hat er auch nicht bestanden. Aber das ist jetzt ansonsten nicht wirklich was Auffälliges. Herbert lernt dann eine Frau kennen in einer Tanzschule und die beiden heiraten und bekommen auch einen Sohn. Das klingt ja auch hier nach außen hin soweit recht normal. Aber wir kennen auch die Aussage seiner ersten Frau. Was erzählt die denn über die Ehe?
Ja, normal war da nichts. Der Mann war schon während der Ehe sehr, sehr gewalttätig. Er war cholerisch. Wenn ihm irgendwas gegen den Strich ging, ließ er es an seiner Frau aus, schlug sie, egal im alkoholisierten oder nüchternen Zustand. Und als sie hochschwanger war, setzte er sie einmal im Winter vor die Türe und sperrte sie aus. Ein anderes Mal würgte er sie bis zur Bewusstlosigkeit.
Die Frau sagt ja vor Gericht aus, dass sie sich aus all diesen Gründen getrennt hat, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. Aber so richtig doll sei es mit Herbert erst nach der Trennung losgegangen. Was ist denn da passiert?
Ja, Herbert bescheidet seine Frau. Er terrorisiert sie Tag und Nacht mit Telefonanrufen. Und als die Frau einen anderen Mann kennenlernt, passt er sie an ihre Arbeitsstelle ab, attackiert sie mit einem Küchenmesser, verletzt sie dabei am Arm, sie muss auch genäht werden. Schließlich schlägt er sie mit der Faust in den Bauch, wirft sie zu Boden, würgt sie und lässt dann doch von ihr ab. Aber der Albtraum geht weiter. Eines Tages lauert er ihr am Parkplatz eines Freibades auf, bedroht sie mit einer Pistole und zwingt sie, mit ihm zu einem Steinbruch zu fahren. Dort verlangt er, dass sie mit ihm schlafen soll. Und in ihrer Todesangst lässt die Frau das alles über sich ergehen. Und recht perfide ist, er verlangt dann auch noch, dass sie beim Geschlechtsverkehr dieselben Geräusche und Töne von sich gibt wie mit ihrem neuen Bekannten. Er hat sie wohl im Treppenhaus beim Beischlaf belauscht, also das sieht man.
Herbert ist zu dem Zeitpunkt etwa Ende 20 und er kommt in Untersuchungshaft. Aber zwei Tage nach der Haftentlassung steht er dann auch schon wieder vor der Tür der Wohnung und droht der Frau, ich bring dich um. Es folgt ein Strafverfahren und die Ehe wird geschieden.
1990. Das Landgericht Hagen verurteilt den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren. Die Vollstreckung wird auf 2 Jahre Bewährung ausgesetzt. Seine Fahrerlaubnis wird ihm entzogen.
Bei dem Urteil wichtig zu wissen ist, Vergewaltigung in der Ehe ist in Deutschland erst seit 1997 strafbar. Deshalb hat Herbert S. für die Vergewaltigung seiner Frau auch nur 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Wie geht es denn seiner Ex-Frau mit den Erlebnissen?
Also die Frau ist noch mehr als 10 Jahre nach diesen Übergriffen schwer traumatisiert. Und zum Zeitpunkt der Verhandlung vor dem Landgericht immer noch in psychiatrischer, teilweise auch stationärer Behandlung. Sie leidet an Angst- und Panikattacken, ist nicht in der Lage, nach Ulm zur Verhandlung zu reisen, sodass die Kammer einen Beweisaufnahmetermin ins Landgericht Hagen verlegte.
Nach der Scheidung lernt Herwart dann recht zeitnah auch eine neue Frau kennen, Partnerin Nummer 2. Die beiden heiraten, aber genauso schnell kriselt es wieder in der Ehe. Herwarts Ehefrau hat dann die Idee, die Ehe durch einen gemeinsamen Spanienurlaub zu retten. Und Herwart hat die Idee, auch seine neue Partnerin Nummer 3 in den Spanienurlaub einzuladen. Und das geht eher nach hinten los, also wird auch die zweite Ehe geschieden. Interessanterweise ist Herwarts zweite Ex-Frau die einzige, bei der er sich in der Trennungsphase nicht übergriffig verhalten hat. Sie selbst sagt aus, das hätte daran gelegen, dass Herwart bereits vor Ende der Beziehung ein neues Verhältnis hatte. Zwischen Herwart und Partnerin 3 geht es dann eine Zeit lang gut, doch auch sie trennt sich von ihm. Karin, wie reagiert Herwart auf die Trennung?
Ja, ähnlich wie bei seiner ersten Frau. Er verfolgt sie, er stalkt sie, er terrorisiert sie mit Telefonanrufen und passt sie ab bei der Arbeit. Und einmal morgens, als sie zur Arbeit gehen möchte, steht er vor ihrer Wohnung, verschafft sich Zutritt, stößt sie aufs Sofa im Wohnzimmer, drückt ihr sein Knie in den Unterleib und droht sie umzubringen. Dann geht er aber wieder. Und ein anderes Mal hat er sie zufällig an einer Straßenkreuzung gesehen. Er saß im Auto, sie saß im Auto. Und dann lässt er einfach sein Auto stehen, steigt kurzerhand in ihr Auto und droht wieder, sie umzubringen.
Die Frau erwirkt dann beim zuständigen Amtsgericht Iserlohn ein gerichtliches Näherungsverbot gegen Herwart S.
2004. Das Amtsgericht Iserlohn verurteilt Herwart S. wegen Bedrohung in 2 Fällen. In einem Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 40 Euro. Einen Teil der Geldstrafe bezahlt der Angeklagte, für den anderen Teil begibt er sich in eine Ersatzfreiheitsstrafe. Er sitzt also eine Weile im Gefängnis.
Trotzdem ignoriert Herwart S. das Näherungsverbot auf sämtlichen Ebenen. Verfolgung, Stalking, Bedrohung und Terroranrufe hören erst auf, als Herwart in Fasching eine neue Frau kennenlernt. Über ein Jahr dauert die neue Beziehung mit Partnerin Nummer 4, bevor auch sie sich trennt. Herwart stellt ihr nach, ruft ständig an und überwacht sie. Er droht sogar, sich umzubringen. Und das ist der Punkt, an dem die Frau dann die Polizei informiert. Herwart wird zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Wie lange er dort bleibt, ist nicht bekannt. Karin, du kennst dich ein bisschen aus, wie es rein und raus geht in psychiatrische Kliniken. Was passiert da?
Ja, zunächst ist es mal so, wenn die Ärzte dort nicht zu dem Schluss kommen, dass von dem Menschen eine massive Gefährdung ausgeht, nur in diesem Fall können sie dann erwirken per Gerichtsbeschluss, dass er zwangsweise eingeliefert wird. Ansonsten sind die Leute freiwillig drin und können auch wieder gehen.
Herwart wurde ja in dem Moment zwangsweise eingewiesen. Gibt es da einen bestimmten Zeitraum, wo die Leute dann drinne bleiben müssen oder ist es eher bedeckt?
Das kann man, glaube ich, so generell nicht sagen.
Einige Zeit später, nachdem er wieder raus ist aus der Psychiatrie, lernt Herwart dann Partnerin Nummer 5 kennen. Schon in wenigen Anfangswochen der Beziehung stellt Herwart ihr nach und belauscht sie heimlich. Die Frau spürt, dass irgendwas nicht stimmt und sie trennt sich. Danach kommt es zwischen Partnerin Nummer 5 und Herwart zu 2 maßgeblichen Vorfällen. Karin, was ist da passiert?
Ja, auch ihr spielt da wieder sehr übel mit. Eines Morgens, als sie zur Arbeit gehen will, passt er sie vor ihrer Wohnung ab, überrumpelt sie, hält ihr eine Pistole an den Kopf und drängt sie zurück in die Wohnung. Dort stößt er sie auf den Boden und bedroht sie mit dem Tod. Er versucht, sie zu fesseln, hat extra ein Seil mitgebracht. Und als die Frau auch in ihrer Todesangst erklärt, dann bring mich doch endlich um, damit ich es hinter mir habe. Und dann lässt er von ihr ab.
Die Frau holt sich dann tatsächlich einen gerichtlichen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz. Für die Straftat im Auto muss Herwart vors Amtsgericht in Menden. Allerdings versäumt das Gericht, warum auch immer, die Ex-Partnerin und damit die geschädigte Zeugin einzuladen. Herwart S. sitzt vor Gericht und verwässert seine Aussage so sehr, dass aus der echten Pistole kurzerhand eine Schusswaffenattrappe aus Alufolie wird.
2006, das Amtsgericht Menden verurteilt den Angeklagten wegen vorsätzlicher Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung, Nötigung, Hausfriedensbruch und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.
In allen Bereichen harmonisch. So beschreibt die sechste Partnerin die Beziehung mit Herbert S. Es ist eine längere Partnerschaft, in der die Partnerin sogar 6 Monate in Asien verbringt. Aber als die Partnerin Herbert dann verdächtigt, ein neues Verhältnis zu haben, beendet sie die Beziehung. Es ist ein Ende, das Herbert nicht akzeptiert. Anfänglich bittet er noch und dann folgen Drohungen. Aber dabei bleibt es. Die Frau hat Glück. Sie lebt in der Schweiz und Herbert kennt ihre genaue Adresse nicht. In rund 20 Jahren führt Herbert S. 6 romantische Beziehungen zu völlig unterschiedlichen Frauen. Aber in ihren Trennungsphasen machen fast alle Frauen dieselben Erfahrungen mit Herbert S. 6 Beziehungen. Ein und dasselbe Muster.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Es ist Frühling 2013. Herwart ist mittlerweile Anfang 50 und über eine Internet-Kontaktbörse lernt er Lena kennen. Sie ist 7 Jahre jünger als er, hat 2 erwachsene Töchter und lebt in Göppingen. Um in Lenas Nähe zu sein, wechselt Herwart seinen Job und zieht direkt bei ihr ein. Und das ist tatsächlich so der Punkt, ab dem sich die Beziehung verändert. Karin, wie verändert sich die Beziehung? Was passiert da?
Ja, Herwart ist schlichtweg besitzergreifend. Er geht arbeiten, dann kommt er nach Hause zu ihr in die Wohnung und klebt an ihr. Also er klammert und sie fühlt sich eingeengt. Und sie möchte auch gern wieder mehr Freiräume. Und er hat eigentlich gar kein eigenes Leben. Er richtet sein ganzes Leben auf Lena aus. Und irgendwann hat Lena die Nase voll und sie sagt, er soll ausziehen. Und dann zieht er doch tatsächlich wieder aus.
Genau, er zieht ja nach Zell. Das ist ein Teilort von Göppingen. Wie weit ist er ungefähr entfernt?
Also etwa 15 Minuten mit dem Auto.
Ja, Herbert spürt natürlich auch in dem Moment, wo sie ihn rausschmeißt, dass sie sich innerlich ein bisschen von ihm entfernt. Und er bittet sogar eine befreundete Person von Lena, für ihn ein gutes Wort bei ihr einzulegen. Aber am Silvesterabend 2013 beendet Lena dann nach etwa 9 Monaten die Beziehung zu Herbert. Als er kurz abgelenkt ist, nimmt Lena ihm sogar die Schlüssel zu ihrer Wohnung weg. Und spätestens in dem Moment, als Herbert das begriffen hat, fasst er einen Entschluss. Er will Lena beweisen, dass sich niemand einfach so von ihm trennt, solange er selbst es nicht will. Am 3. Januar, ist ein Freitagmorgen, wartet Herbert dann vor Lenas Haus. Was hat er vor?
Ja, auch das hatten wir schon. Er hat eigentlich immer dieselbe Vorgehensweise. Er fängt Lena morgens ab vor ihrer Wohnung, als sie zur Arbeit gehen will. Und dieses Mal hat er ein Metzgermesser und Handschellen dabei. Er stößt sie wieder in die Wohnung zurück und fesselt Lena mit den Handschellen ans Bett. Dann fährt er ihr mit dem Messer über den Hals und sagt, ich bring dich um. Fast eine Stunde ist er wohl auf ihr gekniet und erst als die Frau sich auch schon wieder aufgibt, beziehungsweise sie hat ihn einfach ignoriert, dann hat er von ihr abgelassen. Und da beichtet er ihr dann, was er früheren Partnerinnen angetan hat. Das fand ich sehr interessant. Und so nach 2 Stunden zieht er dann doch Leine. Es gibt da auch noch einen ganz besonderen Vorfall. Darüber hat die Tochter der Angeklagten später vor Gericht berichtet. Selena liegt da gefesselt auf dem Bett und sagt, sie muss aufs Klo. Und dann sagt er zu ihr, dann mach doch in die Hose.
Es ist also in dem Moment, es geht absolut um Macht.
Absolut, nichts anderes.
9.30 Uhr verlässt Herwart die Wohnung bzw. lässt Lena endlich gehen und 2 Minuten später wählt sie dann auch direkt den Polizeinotruf und erstattet Anzeige. Aufgrund der Anzeige sucht die Polizei dann am nächsten Tag nach Herwart und abends werden sie endlich fündig. Herwart sitzt angetrunken in seinem geparkten, vermüllten Auto und die Polizisten sagen ihm, dass er sich Lena und ihrer Wohnung zukünftig nicht mehr nähern darf. Aber Herwart, wie auch schon in seiner Historie immer wieder gezeigt, ignoriert das völlig. Wo und in welchen Zuständen lauert er Lena auf?
Ja, häufig ist er stark betrunken. Er steht immer wieder vor ihrer Wohnung. Er fährt ihr auf dem Weg zur Arbeit nach. Er stellt ihr einfach unentwegt nach. Lena ist ja zwischenzeitlich auch mal zu ihrer Tochter gezogen, weil sie wirklich Angst hatte. Und ich stelle mir jetzt auch vor, diese junge Frau, die das miterleben musste und dann das Ende. Ja, und irgendwann merkt Herwart, dass da was aus dem Ruder läuft. Also er spürt es schon, er ist ja auch immer so weinerlich. Und ja, und dann trifft er sich mit seiner Abteilungsleiterin und vertraut ihr diesen Angriff, diesen Messerangriff auf Lena an. Und erzählte auch, dass Lena ihn angezeigt hat. Und ja, er wirkt depressiv, weinerlich und behauptet, dass alle seine Versuche, in eine psychiatrische Klinik aufgenommen zu werden, gescheitert seien, was aber so einfach gar nicht stimmt. Und die Vorgesetzte hat ihm dann geraten, Lena in Ruhe zu lassen und bietet ihm an, ihn zu versetzen. Aber das lehnt er rundweg ab. Ja, Mitte Januar schreibt er dann eine SMS an einen Arbeitskollegen, ich werde mein Leben morgen früh beenden. Der Arbeitskollege ist dann natürlich beunruhigt, telefoniert mit Herwart und dann sagt er wohl wortwörtlich, und die Schlampe Lena nehme ich mit. Der Arbeitskollege hat dann daraufhin die Polizei angerufen und dann wird er tatsächlich durch den richterlichen Bereitschaftsdienst über Nacht in die Psychiatrie der Sköppinger Christophsbad gebracht.
Die psychiatrische Klinik diagnostiziert Herwart S. eine akute Belastungsreaktion mit Suizidalität, deren Auslöser die tiefe narzisstische Kränkung durch die Trennung von Lena ist. Auf Lenas Antrag erlässt das Amtsgericht Göppingen einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz. Darin legt das Gericht Herwart ein vollständiges Näherungsverbot für Wohnung und Arbeitsstelle sowie ein generelles Kontaktverbot zu Lena auf. Davon betroffen sind persönliche Kontaktaufnahmen, SMS und E-Mails.
Herwart steht immer wieder aus dem Nichts vor Lenas Wohnung. Er lauert ihr auf ihrer Arbeit auf, er stellt ihr nach und er stellt sogar Fake-Profile für die Internet-Kontaktbörse, um unerkannt Kontakt zu Lena aufzunehmen. Lena hat Angst. Angst vor Herwart. Doch mit Herwarts Aufenthalt im Stationären werden die Nachrichten weniger und weniger. Und Lenas Leben wird langsam ruhiger. Sie fühlt sich wieder sicherer, sagen ihre Töchter. Aber was Lena nicht weiß, Herwart entlässt sich auf eigenen Wunsch aus der Psychiatrie. Die empfohlene Anbindung an ärztliche und psychiatrische Hilfe, die nimmt er nicht an.
Und dann kommt dieser 1. Februar, ein Samstag. Lena arbeitet etwa bis mittags. Am frühen Abend erzählt sie dann einer Nachbarin, die sie kurz besucht hat, freudestrahlend, dass sie abends in eine Disco gehen möchte. Sie ist mit einer Freundin verabredet, die sie um 20.50 Uhr mit dem Auto einsammeln soll. Die Zeit bis dahin vertreibt sie sich auf der Internetkontaktbörse. Und aus Angst vor Herwart hat Lena dort kein Foto in ihrem Profil. Aber sie hat ein Match. Die beiden schreiben und Lena erklärt, warum sie keine Fotos online hat. Im weiteren Gespräch wechselt sie mit dem neuen Mann auf WhatsApp. Und die erste Nachricht im Chatverlauf von Lena ist Stalker-Test mit 3 Smileys.
Herwart leert am frühen Samstagabend von eben dem 1. Februar 2 Weinflaschen aus. Weißherbst ist Lenas Lieblingsgetränk. Und die leeren Flaschen und einen kleinen Reservekanister, die füllt er mit Benzin. Gegen 20 Uhr steigt Herbert dann in seinen weißen Peugeot und fährt rüber nach Göppingen. Er parkt in Lenas Straße im Rubensweg. Um 20.25 Uhr versucht er, Lena anzurufen. 2 Minuten später ruft Lena ihn zurück. Sie reden 6 Minuten und 13 Sekunden. Worüber ist nicht bekannt.
Um 20.36 Uhr schreibt Lena nochmals ihrem neuen Bekannten auf WhatsApp. Sie telefonieren auch noch kurz. Nicht mal 2 Minuten hat das Gespräch gedauert. Und Lena erwähnt Herwart in dem Gespräch mit keiner Silbe.
Herwart wartet währenddessen östlich von Lenas Wohnung auf sie. Er steht neben seinem Auto. Und die 2 Weinflaschen, die stehen auf dem Autodach. Und der Kanister steht neben ihm auf der Fahrerseite auf dem Boden.
Um 20.39 Uhr verlässt Lena das Haus. Sie hat sich fein gemacht, trägt einen knielangen Wollmantel, Cowboystiefel mit Absätzen, eine enge braune Hose und ein dunkles Oberteil. Den Schlüsselbund und das Handy trägt sie in der Hand und die Handtasche hängt über ihrer Schulter. Ihr Auto steht in westlicher Richtung, trotzdem läuft sie die 75 Meter in entgegengesetzter Richtung bis zu Herwarts geparktem Peugeot.
Um 20.46 Uhr schickt Lena noch eine Nachricht an ihren neuen Bekannten. Muss noch kurz was loswerden, hast eine absolut sympathische Stimme. Sehr warm und angenehm. Es ist Lenas letzte Nachricht. Um 20.54 Uhr geht der erste Notruf auf der Leitstelle ein.
Was ist in den 8 Minuten passiert? Das wird wohl weitergehend im Dunkeln bleiben. Es gibt keinerlei Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben. Und Herwart schwieg vor Gericht. Man kann nur Vermutungen anstellen. Vielleicht lockte er Lena mit einem Vorwand, er wolle einige persönliche Gegenstände zurückgeben zu seinem Auto. Aber eins dürfte sicher sein, Lena muss sich sicher gefühlt haben. Denn als sie ging, hat sie Herwart den Rücken zugedreht.
Ein Großteil von dem Benzin hat Lena am Hinterkopf und am Rücken getroffen. Sie war bei vollem Bewusstsein, als Herwart sie anzündete. Explosionsartig entwickelten sich Temperaturen über 600 Grad Celsius. Das Feuer breitete sich blitzartig über Lenas Oberkörper aus. Brustkorb, Arme und Kopf brannten. Durch die massive Hitze konnte Lena nicht atmen, nicht schreien.
Ihr Todeskampf dauerte wenige Minuten. 60% ihrer Körperfläche weisen hochgradige Verbrennungen zweiten bis vierten Grades auf. Der Rechtsmediziner verwendet das Wort verkohlt.
Lena ist 46 Jahre alt, als sie ermordet wird. Ihre Töchter sind damals 23 und 29 Jahre alt.
Das Landgericht Ulm hat Herwart S. am 21. November 2014 des Mordes für schuldig befunden. Der damals 54-Jährige erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das bedeutet, dass er mindestens 15 Jahre hinter Gittern bleiben muss. Die Merkmale für den Mord erklärt sich das Gericht in der Persönlichkeit.
Der Täter, Herwart S., ist kein Monster. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Herwart S. Mord an Lena war grausam und erbarmungslos und wahnsinnig erschütternd. Und bei der Recherche sind mir so, so oft die Tränen gekommen. Karin, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über den Fall zu sprechen.
Gerne.
Ihr erinnert euch bestimmt noch an Christina Klemm. Wir haben sie schon zu Beginn dieser Folge kurz gehört.
Ich sag immer, und das ist ein sehr böser Satz, dass Männern selten so wenig geglaubt wird, wie wenn sie ankündigen, ihre Frau zu töten. Und tatsächlich, das wird nicht ernst genug genommen. Ja? Diese ganzen Drohungen oder auch das Stalking, das überall Auflauern, dieser unbedingte Willen der Vernichtung, ja, das haben wir tatsächlich in vielen Fällen schon vorher. Und da muss massiv reagiert werden, weil sonst kommt es eben zu einer immer weiteren Steigerung, die auch in ganz kurzer Zeit passieren kann. Und dann kommt es eben zu diesen Tötungsdelikten.
Genau das lässt sich bei Herwarth beobachten. Bevor Herwarth Lena ermordet hat, kündigt er auch wieder und wieder an, seine jeweilige Ex-Partnerin umzubringen. 2014 stellte der damalige Sprecher der Polizei Göppingen, Rudolf Bauer, auf Nachfrage zum Femizid klar: Wir haben alles ausgeschöpft, was in unserem Rahmen möglich war. Aber ist dieser Rahmen ausreichend? Oder muss hier ganz dringend nachjustiert werden? Und warum schenken wir eigentlich Männern in genau diesen Momenten keinen Glauben? Und darüber möchte ich in der nächsten Folge genauer mit Autorin, Referentin und Fachanwältin für Familien- und Strafrecht, Christina Klemm, sprechen. Schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.